Ja, der Siegfried hat sich heute viel vorgenommen. Johannes 17 wollte er gerne drüber predigen. Ich lese den gesamten Text von 1 bis 26. Johannes 17, wer mitlesen mag. Dies redete Jesus und hob seine Augen auf zum Himmel und sprach: Vater, die Stunde ist gekommen. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wie du ihm Vollmacht gegeben hast über alles Fleisch, dass er allen, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben gebe. Dies aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ich habe dich verherrlicht auf der Erde, das Werk habe ich vollbracht, das du mir gegeben hast, dass ich es tun sollte. Und nun verherrliche du, Vater, mich bei dir selbst mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Ich habe deinen Namen den Menschen offenbart, die du mir aus der Welt gegeben hast. Dein waren sie, und mir hast du sie gegeben, und sie haben dein Wort bewahrt. Jetzt haben sie erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, und sie haben sie angenommen und wahrhaftig erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin und haben geglaubt, dass du mich gesandt hast. Ich bitte für sie, nicht für die Welt bitte ich, sondern für die, welche du mir gegeben hast, denn sie sind dein. Und alles, was mein ist, ist dein, und was dein ist, mein, und ich bin in ihnen verherrlicht. Und ich bin nicht mehr in der Welt, und diese sind in der Welt, und ich komme zu dir, heiliger Vater. Bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Als ich bei ihnen war, bewahrte ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ist verloren, als nur der Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Jetzt aber komme ich zu dir, und dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben, und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie ich nicht von der Welt bin. Ich bitte nicht, dass du sie aus der Welt wegnimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie ich nicht von der Welt bin. Heilige sie durch die Wahrheit, dein Wort ist Wahrheit. Wie du mich in die Welt gesandt hast, habe auch ich sie in die Welt gesandt, und ich heilige mich selbst für sie, damit auch sie Geheiligte seien durch Wahrheit. Aber nicht für diese allein bitte ich, sondern auch für die, welche durch ihr Wort an mich glauben, damit sie alle eins seien, wie du, Vater, in mir und ich in dir, dass auch sie in uns eins seien, damit die Welt glaube, dass du mich gesandt hast. Und die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, habe ich ihnen gegeben, dass sie eins seien, wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, dass sie in eins vollendet wird sein, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt und sie geliebt hast, wie du mich geliebt hast. Vater, ich will, dass die, welche du mir gegeben hast, auch bei mir seien, wo ich bin, damit sie in meiner Herrlichkeit schauen, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt vor Grundlegung der Welt. Gerechter Vater, und die Welt hat dich nicht erkannt, ich aber habe dich erkannt, und diese haben erkannt, dass du mich gesandt hast. Und ich habe ihnen deinen Namen kundgetan und werde ihn kundtun, damit die Liebe, womit du mich geliebt hast, in ihnen sei und ich in ihnen.
Ja, wenn man die Bibel liest, macht man immer wieder neue Entdeckungen, obwohl man schon so viele Jahre sich mit dem Wort beschäftigt, wird einem immer wieder etwas Neues wichtig. Und da denke ich, das ist etwas, was Gott uns so gegeben hat, sein Wort. Und dieses 17. Kapitel hier aus dem Johannesevangelium ist viel Inhalt drin. Und das kann man gar nicht so behandeln, will man auch nicht in einer halben Stunde, weil ich glaube, da setzt man Schwerpunkte. Und ich habe mir so die Frage gestellt, als ich das Kapitel gelesen habe, was hat Jesus eigentlich bewegt? Über was hat er so drüber nachgedacht, was er so Gott, seinem Vater im Himmel gesagt hat in dem Augenblick, in dieser Stunde? Und was bewegt uns Menschen in manchen Lebenssituationen, manchmal in schweren Situationen oder wenn es gut geht, wenn es gut läuft? Oder was bewegt Menschen, wenn die letzte Stunde gekommen ist? So macht man sich doch Gedanken, so ist das einem doch nicht gleichgültig, so lässt man das nicht einfach an sich vorüberziehen, sondern das bewegt einen doch. Und deshalb wollen wir uns das hier anschauen, was hat Jesus hier vor Gott bewegt? Was bewegte ihn, als er das hier gesprochen hat? Und in den Evangelien lesen wir immer wieder, dass Jesus betete, dass er das Gebet sucht. Er suchte die Gemeinschaft mit seinem himmlischen Vater immer wieder. Und sein, ja, ich möchte mal sagen, sein Gebetsleben war so beeindruckend, dass dann irgendwann die Jünger gesagt haben, die ja schon mit ihm so unterwegs waren, dass die dann irgendwann gesagt haben, gefragt haben oder gesagt haben, Herr, lehre du uns doch beten. Wir möchten beten lernen. Und das waren ja, muss man sagen, das waren ja keine Ungläubigen, die noch nie gebetet haben. Sie kommen ja aus dem Judentum und sie kannten die jüdischen Gebete, die Psalmen und was sie alles. Aber bei Jesus war irgendwie etwas anderes und das hat sie so fasziniert und das wollten sie auch für ihr Gebetsleben haben. Wenn wir uns das anschauen, Jesus hatte gewisse Gebetszeiten. Öfter betete er vor Tagesanbruch oder, was auch wichtig ist, er betete vor wichtigen Entscheidungen, die angestanden haben. Also viel mehr, viel länger als sonst. Am Abend nach der Speisung der 5000, da hat sich Jesus zurückgezogen und hat gebetet. Oder die Nachtwache, die Nacht vor der Erwählung der Jünger, da hat er eine ganze Nacht gebetet und sich von Gott zeigen lassen. Was ist jetzt dran? Oder die Nacht der Gefangennahme. Im Garten Gethsemane hat Jesus gebetet, hat Jesus sehr intensiv gebetet und war Jesus sogar enttäuscht gewesen von seinen Jüngern, die das alles so verschlafen haben, die da überhaupt nicht hinter ihm standen, weil sie übermüdet waren, was weiß ich. Und ich denke, wir, wenn wir auf uns schauen, so darf es auch für uns Gebetszeiten geben, auch längere Gebetszeiten, wo wir Gott die Dinge des Lebens bringen. Ich weiß, als ich früher Christ wurde, da war ich in so einer Jugend, was heißt Jugend, wir waren schon über 20, ne? Aber wir sind zusammen gewesen und haben Gebetsnacht gemacht. Ne? Also wir haben gesagt, wir kommen heute zusammen, wir essen dann auch zusammen. Und immer zwei gehen dann in das eine Zimmer da rein, in den Raum und beten eine Stunde lang. Ne? Und dann bist du da zu zweit und fängst an zu beten und dann irgendwann guckst du auf die Uhr und denkst, da hast du schon alles hinter dir und dann hast du erst 5 Minuten. Dann sieht man einfach, wie viel man Zeit im Gebet, ne, was man da alles reinpacken kann. Und dass das manchmal auch anstrengend sein kann, wenn man sagt, ich bete jetzt eine ganze Nacht. Und das hat Jesus getan. Aber ich denke, wir sollten auch freimütig sein im Gebet. Ich finde auch die Gebetsgemeinschaft sehr schön, auch in der Gemeinde die Gebetsgemeinschaft finde ich sehr schön. Ich bin früher mal immer wieder in der Gemeinde in Koblenz gewesen, wo ich gepredigt habe. Und da waren alles ältere Geschwister, die waren richtig alt. Und dann hieß es, jetzt ist Gebetszeit. Und ich habe das, die haben gebetet wie verrückt, ne? Hat einer nach dem anderen gebetet, dauernd, ne? Also die waren richtig im Gebet, die haben Mission bewegt und alles im Gottesdienst im Gebet. Die konnten nicht mehr rausgehen. Die konnten kaum noch in die Gemeinde kommen, die war schon so alt, da war vieles so schwierig, ne? Aber die haben gebetet, das war ihnen dann wichtig. Und deshalb suchen wir die Gemeinschaft im Gebet. Das wichtigste Gebet, das Jesus seine Jünger lehrte, ist das Vaterunser-Gebet. Und da steht ja alles, da wird alles zusammengefasst, alle grundsätzlichen Aspekte des Gebets. Und ich denke, man darf es auch so beten als Christ, so wie es da steht. Aber man darf sich auch einzelne Aspekte daraus holen für sein persönliches Gebetsleben. Und das wichtigste Gebet, das Jesus betete, finden wir hier in Johannes 17. Das ist, finde ich, das wichtigste Gebet, was er uns vermittelt, was er gesprochen hat, wo wir hineinschauen können über die Worte, die er vermittelt hat, die er da gesprochen hat. Bei anderen Gebeten wird uns das nicht so gesagt, was er da gebetet hat oder nur oberflächlich. Und dieses Gebet hat Jesus kurz vor seiner, wenn wir weiterlesen, vor seiner Gefangennahme gebetet. Und alle diese Bitten des Herrn betreffen das, was den Glauben betrifft, was er dort praktisch spricht. Und wir wollen jetzt gleich einmal darauf eingehen. Und ich möchte das so anhand von drei Punkten tun. Einmal der Punkt, was bewegte Jesus? Einmal geht es da um ihn, um sein Verhältnis zu Gott, um seine Beziehung zu Gott. Dann fängt Jesus hier nämlich in Vers 1 an, da lesen wir das, Vater, die Stunde ist da, lesen wir dort in Vers 1. Und darauf hat Jesus ja hingearbeitet, hingewirkt auf diese Stunde. Und ich denke, wenn die Stunde gekommen ist, dann geht es, ja, um was geht es? Da geht es nur noch um das Wesentliche. Da schaut Jesus den Weg, den er jetzt gehen muss, den Weg zum Kreuz und was danach kommt. Jesus sieht das Himmlische und das Irdische. Beides hat er im Blick. Und dann tritt, wie gesagt, Jesus erst einmal für sich selber ein. Jesus betet für sich in einer tiefen Verbundenheit zu seinem Vater. Und so innig und umfassend konnte nur der Sohn das Wort Vater aussprechen. Der Sohn kam aus der ewigen Herrlichkeit. Er kam vom Vater. Das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und er hatte ja vorher Beziehungen zum Vater. Wir sprechen ja auch von der Dreieinigkeit Gottes, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und das spricht er hier aus. Und Jesus hat wirklich immer das getan, was im Willen des Vaters ist. Ich glaube, keiner von uns könnte das sagen, dass ich immer das tue, was im Willen Gottes ist. Und das hat er immer getan. Wenn wir Johannes 4,34 sehen, da spricht Jesus von einer Speise. Meine Speise ist die, dass ich tue den Willen dessen, der mich gesandt hat und vollende sein Werk. Muss man sich mal vorstellen, das hat Jesus sein ganzes Leben im Blick gehabt, dass er den Willen dessen tut, der ihn gesandt hat, der Vater, und dass er das Werk, den Auftrag, den er gehabt hat, dass er dieses Werk wirklich vollenden will. Und wir wissen, gewisse Kräfte wollten das auch verhindern, dass er das nicht vollendet. Man wollte alles Mögliche, selbst die Jünger, selbst Petrus, auf keinen Fall darfst du diesen Weg gehen. Aber Jesus hat dieses im Blick gehabt und genau genommen umfassend dieses Wort Vater, die innige Beziehung zwischen Vater und Sohn. Der Sohn wusste sich mit der ewigen Vater, von der ewigen Vaterliebe umgeben, geliebt. Ja, dieses Wort Vater ist irgendwie auch, ja, das ist göttlich, ne? Jesus kam von oben. Er kam vom Vater, von der Herrlichkeit in diese Welt und er ist die Brücke in die Ewigkeit zu Gott geworden dadurch. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als durch mich. Er ist diese Brücke geworden. Diese einzige Brücke, die Gott in diese Welt hinein gelegt hat, aus der Ewigkeit in dieses Zeitliche. Und durch ihn ist die Ewigkeit eingebrochen in das Reich dieser Welt. Er hat öfter davon gesprochen, dass er vom Vater kommt, dass er uns Worte ewigen Lebens bringt. Dass er, ja, also wir finden da viele Beispiele. Aber wenn man sich die Frage stellt, um was ging es denn Jesus zuerst? Jesus ging es zuerst einmal um die Erlösung der Welt. Das war sein Wunsch, sein Ziel, das wollte er erfüllen. Dazu ist er in diese Welt gekommen. Er ist nicht gekommen, um alle Menschen gesund zu machen. Das hat er auch gemacht, er hat Menschen geheilt. Er hat Menschen, die trostlos waren, die keine Hoffnung hatten. Er hat ihnen Hoffnung gegeben. Aber er ist gekommen, um die Erlösung für diese Welt zu vollbringen. Und dazu ist er in die Welt gekommen. Und er will seinen Auftrag zur Ehre Gottes auch erfüllen, also abschließen, damit viele Menschen, die an ihn glauben, gerettet werden. Er ist gekommen, um das Heil zu vollbringen. Und dann betet Jesus, Vers 1, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Wenn man in dieses Kapitel reinschaut, habe ich gefunden, an 6 Stellen ist über die Verherrlichung oder über die Herrlichkeit die Rede. Also, das spielt schon eine große Bedeutung in diesen Versen. Und die Verherrlichung des Vaters durch den Sohn, wenn man sich die Frage stellt, worin besteht diese Verherrlichung durch den Sohn? Sie besteht in der Vollendung des Werkes, in Jesus Sterben am Kreuz. Und sie besteht darin, dass Jesus den Menschen, die an ihn glauben, das ewige Leben gibt. Johannes, hier im Vers 3 ist davon die Rede. Er gibt ihnen das ewige Leben. Und das, was die Menschen, möchte ich mal sagen, im Paradies verloren haben, das bringt Jesus ihnen, das ewige Leben. Und er verherrlicht damit den Vater. Und wenn man zum Beispiel, Jesus hat mal gesagt, es ist Freude im Himmel über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Das müssen wir sich mal vorstellen, da freut sich der ganze Himmel. Wenn man Offenbarung hineinschaut, wo da die große Schar im Himmel vor Gott steht und die Engel, die vor dem Thron und beten an, der Himmel freut sich, da ist ein Jubel, wie man sich das gar nicht vorstellen kann. Wenn nur ein einziger Mensch hier zum Glauben kommt, da wird der Vater im Himmel verherrlicht, ne? Und das, wenn wir Menschen das Evangelium bringen, dann wird Gott Vater verherrlicht. Da können wir sicher sein. Aber dann ist ja auch von der Verherrlichung des Sohnes hier die Rede. Und die Verherrlichung des Sohnes durch den Vater besteht darin, dass der Vater ihn von den Toten auferweckt. Das muss man auch mal sehen. Würde Jesus im Grab bleiben, dann würde die Welt wissen, dass er nur ein gewöhnlicher Mensch war, einer unter vielen Propheten. Und da muss man einfach mal sehen, doch wenn Gott ihn verherrlichen würde, indem er ihn von den Toten oder aus den Toten auferwecken würde, dann wäre aus der Beweis dafür, dass Jesus der Erlöser der Welt ist. Man muss sich ja mal vorstellen, Jesus wurde in das Grab eines Reichen gelegt, Josef von Arimathäa, ne? Und in dieses Grab wurde er gelegt. Und dieser Mensch hatte damals Einfluss und jeder wusste, wo dieses Grab ist, ne? Und dann hat man nachher versucht zu tricksen und hat bestochen die Wachen und alles Mögliche, um das alles in ein falsches Licht zu bringen. Und jeder vernünftige Mensch hätte doch vorbeigehen können, der weiß, wo dieses Grab ist und gucken, und Jesus war nicht mehr im Grab drin gewesen. Ja, warum? Weil der Vater ihn auferweckt hatte. Und interessanterweise bekennen das die Christen seit 2000 Jahren auch im apostolischen Glaubensbekenntnis. Früher hat man ja dieses Glaubensbekenntnis gebracht, um mal zusammenzufassen, die wichtigsten Dinge, die für den Glauben sind. Und da heißt es denn, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Und von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Also das steht im Glaubensbekenntnis. Und das heißt mit anderen Worten, der Vater hat ihn von den Toten auferweckt. Und Jesus ist in den Himmel aufgefahren und mit Herrlichkeit und Ehre gekrönt worden. Die Bibel sagt sogar, er sitzt zur Rechten Gottes, er vertritt uns. Wenn wir beten, vertritt er für uns ein. Damit können wir rechnen. Also Jesus bewegte erstmal das, was sich ihn selbst betraf. Und ein zweiter Gedanke, Jesus bewegte auch seine Nachfolger, die Jünger. Ja, wenn er mal nicht mehr unter ihnen sein wird, was ist dann? Ja, blicken wir auf die Jünger vor der Passionszeit, in der Passionszeit und danach, wo Jesus von den Toten auferstanden war. Wie sah das Team der Jünger aus? Wenn man sich das mal sieht, einer war ein Verräter und der andere, der verleugnete ihn. Und einer gewissen Situation wollten sie sogar, dass er Feuer vom Himmel schickt und das ganze Dorf vernichtet. Oder sie hatten die Dreistigkeit, dass sie im Reich Gottes zu Rechten von ihm, von Jesus sitzen wollten. Und als er verhaftet wurde, was war da? Da machten sich alle aus dem Staub, bis auf den Petrus. Und der hatte sich in solche Gefahr gebracht, dass er ihn dann verleugnete. Und einer floh sogar nackt, den man so am Gewand festgehalten hatte. Und da hat er gesagt, wahrscheinlich lieber nackt als tot. Und keiner war jetzt so richtig da, muss man sehen. Ne? Und die Jünger versagen, sie enttäuschen. Sie verkrümeln sich nach seiner Kreuzigung an einem geheimen Ort. Und einer von ihnen, der Thomas, kann nach Jesu Auferstehung erst gar nichts mehr glauben, bevor er nicht selbst den Beweis kriegt, dass er Jesus auch sieht, dass er Jesus anfassen kann. Und ich denke, mit dieser Mannschaft will Jesus seine Gemeinde bauen. Und da muss man sich auch mal vorstellen, erst nachdem Jesus von den Toten auferstanden war, begriffen die Jünger erst langsam aber sicher, was das bedeutete, die Kreuzigung und die Auferstehung Jesu Christi. Das haben die vorher nicht so in die Reihe gekriegt. Und nun konzentriert sich Jesu Gebet hier auf seine Jünger in dieser Welt. Und ich möchte auch sagen, auf seine Gemeinde, die ja dann entstehen wird. Er bittet für seine Jünger und somit auch für seine Gemeinde. Für was bittet Jesus? Er bittet einmal um Bewahrung. Die Seinen sind nicht von der Welt, aber sie sind immer noch in der Welt. Und somit sind sie den Gefahren dieser Welt ausgesetzt, wie auch wir den Gefahren dieser Welt ausgesetzt sind. Da müssen wir uns nichts vormachen. Sie werden in dieser Welt vom Satan, vom Bösen angegriffen werden. Das wusste Jesus und darauf hat er sie auch vorbereitet. Das hat er ihnen auch immer wieder mal gesagt. Und Jesus bittet auch nicht um ein leichtes Leben für seine Jünger. Vater, das sind doch meine Jünger jetzt. Jetzt mache ich es ihnen doch ein bisschen einfach. Nein, das macht er nicht. Er bittet auch nicht um eine direkte Aufnahme in den Himmel, nachdem sie sich bekehrt haben. Dass er sagt, dass in den Jahren nichts passiert. Nein. Vielmehr betet Jesus, dass sie im Glauben wachsen, im Glauben bleiben, im Glauben bewahrt werden. Und das ist so wichtig, dass auch wir das in diesem Glauben stehen, dass wir in diesem Glauben wachsen und auch im Glauben bewahrt werden. Und dann bittet Jesus um die Bewahrung im Dienst, in dem Auftrag, den sie jetzt auch haben. Ich bitte dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie vor dem Bösen in Schutz zu nehmen. In dieser Welt haben seine Jünger einen Auftrag und das bedeutet, sie sollen das Evangelium den Menschen bringen, das Evangelium in diese Welt hinaustragen. Davon berichtet Matthäus, Markus, Lukas, Johannes. Und in der Apostelgeschichte ist auch davon die Rede. Ihr werdet meine Zeugen sein. Und das ist ihr Auftrag. Und darum macht es keinen Sinn, dass Jesus den Vater darum bittet, sie aus der Welt wegzunehmen. Warum? Weil sie haben einen Auftrag. Genauso wie wir, sage ich als Christen, einen Auftrag haben in dieser Welt. Deshalb gibt es die Gemeinde Jesu, damit Menschen hinzukommen, Menschen gerettet werden. Und die Jünger sollen ihren Auftrag wahrnehmen und ausführen, damit Gott verherrlicht wird. Und das bedeutet natürlich auch, wenn die Christen in diese Welt gehen, die Konfrontation mit dieser Welt, dass das kommt, dass das nicht alles so hingenommen wird, wenn man in dieser Welt das Evangelium predigt. Wir kriegen Widerstand. Und wir kriegen den Widerstand und in manchen Ländern kriegen die Leute nur Widerstand. Da dürfen die das gar nicht. Ne? Da dürfen die keine Flyer verteilen oder über den Glauben überhaupt sich als Gemeinde treffen. Die müssen sich geheim treffen. Aber dafür sollen sie bewahrt werden, für den Dienst, im Dienst. Und Jesus bittet den Vater, dass er die Jünger heilige. Heilige sie in der Wahrheit, dein Wort ist die Wahrheit. Und wenn man sich die Frage stellt, wie kann Heiligung aussehen? Wir sollen uns, denke ich, wie Christus Gott völlig zur Verfügung stellen. Jemand sagte mal, nichts habe ich zu bringen, alles Herr bist du. Wir sollen es wirklich ihm völlig zur Verfügung stellen. Und das bedeutet, indem wir seinen Willen tun und Jesus ähnlicher werden, indem wir uns in seinem Wort, mit seinem Wort beschäftigen und sein Wort in uns wirken und an uns wirken lassen und mit diesem Wort leben. Und indem wir uns unter den Herrschaftsbereich Jesus stellen, ja, indem wir uns von seinem Geist erfüllen lassen, werdet voll Geistes. Und Jesus bittet den Vater, dass die Jünger eins sein sollen. Eins sein sollen. Und damit ist ja nicht gemeint die Einheit in der Vielfalt der Religionen. Es gibt ja die Bestrebung, dass die Religionen sich irgendwie vereinigen sollen und dann hätten wir den Weltfrieden und was weiß ich alles. Ne? Aber Jesus betet ja nicht um diese Einheit, weil das hat man ja probiert in allen möglichen Richtungen mit Ökumene und was weiß ich alles, sondern er bittet für diese Einheit in ihm. Die Bibel macht unmissverständlich deutlich, dass nicht alle Religionen aus derselben Quelle kommen. Paulus sagt in 1. Korinther 8, Vers 5 bis 6, und obwohl es solche gibt, die Götter genannt werden, so haben wir doch nur einen Gott, den Vater, von dem alle Dinge sind und wir zu ihm und einen Herrn, Jesus Christus, durch den alle Dinge sind und wir durch ihn. Das macht Paulus deutlich. Oder in Apostelgeschichte 17, wo Paulus auf dem Areopag war und wo er dann die vielen Götterbilder, Standbilder da sieht. Und dann sieht er das, dass die diesen unbekannten Gott verehren. Da war auf also einem Altar war kein Name, kein Gott, dem unbekannten Gott stand da. Und Paulus hat jetzt nicht gesagt, gut, jetzt stelle ich Ihnen noch, euch noch diesen Gott hier, an den ich glaube, hin. Und nein, sondern er sagt, ich bringe euch den Gott, den ihr sucht. Und das ist der einzig richtige Gott. Und dann spricht er davon, dass dieser Gott diese Welt geschaffen hat, dass er einen Mann gesetzt hat, gesandt hat in diese Welt, durch den er die Welt richten wird, der auch für die Schuld der Menschen gestorben ist. Also er bringt ihnen das Evangelium und zeigt ihnen dann den wahren Gott. Jesus betet, heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien wie wir. Ja, es geht um die Einheit. In diesen Worten sagt Jesus, was er von der Gemeinde, was er von seinen Nachfolgern erwartet, erhofft, erbittet. Es ist die Einheit in Jesus, die Einheit im Geist. Und wo man sich auf die Herrlichkeit Gottes konzentriert, wo Jesus die Mitte ist, wo die Liebe Christi uns prägt, da ist dann gelebte Einheit. Das heißt, man ist praktisch in Christus, ja, in dem Glauben an Jesus Christus haben wir die Einheit und nicht in irgendetwas anderes. Und diese Einheit soll praktisch auch gelebt werden, auch in der Gemeinde gelebt werden. Und dann schließlich bittet Jesus, dass der Vater seine Jünger in seine enge Gemeinschaft zieht. Hier in Vers 24 lesen wir, In Vers 24 lesen wir dann, Vater, ich will, dass wo ich bin, auch die bei mir seien, die du mir gegeben hast, damit sie meine Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, denn du hast mich geliebt, ehe der Grund der Welt gelegt war. Und ja, die Jünger haben die Herrlichkeit Jesu auf Erden eigentlich nur in Ansätzen erlebt. Sie haben ja schon manchmal ganz tolle Sachen erlebt. Zum Beispiel haben einige erlebt, als Jesus verklärt wurde, als Mose und Elia auf einmal, Jesus mit Mose und Elia zusammen war. Das war ja schon was Besonderes. Aber eigentlich haben sie das immer nur in Ansätzen erlebt, wie wir das auch nur in Ansätzen erleben werden. Diese Herrlichkeit erfahren wir hier auf Erden immer wieder, auch in unseren, wenn wir Gottesdienst haben, wenn wir die Bibelstunde haben, wenn wir Gemeinschaft haben, wenn wir gemeinsam beten. Aber die Tiefe der Herrlichkeit erleben wir eines Tages, wenn wir beim Herrn sein werden, wenn wir das ewige Ziel erreicht haben. Ja, und ich komme zum letzten Gedanken. Jesus, was bewegte Jesus noch? Ihn bewegte auch noch diese verlorene Welt, die Menschen, die in dieser Welt leben. Auffallend ist in diesem Gebet, wie oft Jesus das Wort Welt benutzt. Jesus betet, spricht zu seinem Vater im Himmel von seiner Verherrlichung, die er hatte, bevor er in diese Welt kam. Von dieser Herrlichkeit spricht er, ja sogar ehe die Welt war. Also Jesus spricht eine Zeit an, wenn man das Zeit nennen kann, da gab es etwas in der ewigen Herrlichkeit, da gab es eben diese Welt noch nicht. Und Jesus wusste genau, woher er kam und wohin er geht. Und sein Gebet umfasst diese Welt. Er sagt zum Beispiel von denen, die ihm der Vater aus der Welt gegeben hat oder die er nicht für die, dass er nicht für die Welt bittet, dass seine Jünger noch in der Welt sind, dass die Welt die Seinen hasst, wie auch ihn, dass die Welt zum Beispiel, dass der Vater sie nicht aus der Welt nimmt, aber bewahrt, die Jünger, dass sie eins seien, wie er mit dem Vater, dass sie in die Welt gesandt werden, wie er vom Vater, und dass die Welt glaubt, dass der Vater ihn gesandt hat. Also Jesus hat diese verlorene Welt im Blick. Und das ist wichtig zu sehen. Das sind die Menschen, die auf dieser Welt leben. Wenn man es heute würde man sagen, es sind 8,2 Milliarden Menschen, die auf dieser Welt leben. Und er hat alle Menschen im Blick auf dieser Welt. Und diese Welt ist natürlich nicht so, dass sie sich darauf freut, dass Jesus gekommen ist, sondern diese Welt ist oft so, sie hat ihr eigenes Leben, ihr eigenes Denken und sie sucht das Glück und die Befriedigung überall, nur nicht dort bei Gott. Sie glauben nicht, dass der Vater ihn gesandt hat und sie kennen Jesus noch nicht einmal. Aber es ist diese Welt, deren Sünde der Sohn auf sich nahm. Das hat mal Johannes der Täufer beobachtet, als er gesagt hat, siehe, das ist Gottes Lamm, welches der Welt Sünde trägt. Diese Welt liebt er. Gott liebt diese Welt und ergreift selbst die Initiative, um Menschen aus ihrer Verlorenheit zu retten. Kein Mensch kann sich selbst retten, aber er kommt, um die Menschen durch Jesus zu retten. Da hat Jesus ja gesagt, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf dass alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige Leben haben. Jesus betet für die Menschen, die durch die Verkündigung der Jünger an ihn glauben werden. Also er hat ihnen einen Auftrag gegeben, in diese Welt zu gehen und dann werden Menschen zum Glauben kommen. Und für diese Menschen betet Jesus. Also auch für uns und die Menschen, die wir mit dem Evangelium erreichen werden. Und da gibt es viele Möglichkeiten, wie Gott in dieser Welt wirkt. Wir sprechen immer so von gewissen Dingen, die wir tun. Ich habe einen Hausarzt, der ist Christ, und der hat praktisch vor der Praxistür draußen hat er eine Bank stehen, eine grüne Bank. Und wenn die Leute da vorbeikommen, dann sehen sie diese grüne Bank. Und auf dieser Bank steht geschrieben: Wartezeit ist von Gott geschenkte Zeit. Und dann kommen die Leute rein und melden sich an und gehen ins Wartezimmer. Und dann liegt auf dem Tisch dort eine Bibel und eine Kinderbibel und ein Kalender. Und wer mehr wissen will, da ist dann noch so ein Ständer mit verschiedenen Flyern und Schriften, der kann sich da bedienen. Und ich habe es schon selbst beobachtet, als ich dort gesessen habe, wieder so eine ältere Frau sich auf einmal diesen Abreißkalender genommen hat, die gute Saat, und den durchgelesen hat und wieder dann zurückgelegt hat. Und das ist eine Möglichkeit, der betet übrigens auch für seine Patienten, wenn sie es wünschen, er bietet es ihnen an. Und das ist eine Möglichkeit, wie man auch Menschen erreichen kann mit dem Evangelium. Jeder sieht diese Bank. Und ich habe das Ganze an IDEA geschickt und die haben das dann abgedruckt und haben dazu geschrieben: Na was, frommer Hausarzt. Und ich sage das mal dazu, das kostet auch Mut. Aber er hat viele Patienten, die wissen, dass er Christ ist. Einmal saß ich im Wartezimmer und dann hörte ich, wie er am Flur, die Tür war offen, wie er einer Patientin sagte: Und lesen Sie hier mal in diesem Psalm, hat er das aufgeschlagen, so ein Gideon, Neues Testament, lesen Sie da mal drin und es wird Ihnen bestimmt helfen. Ja, und dann legt er da was rein und gibt ihr das. Und das ist einfach so, wie man sagt, die Menschen, die wir mit dem Evangelium erreichen. Wir haben keine Bank vor der Tür stehen. Wir haben, was weiß ich nicht, aber wir haben andere Möglichkeiten und sollten einfach mal sehen, was Gott, ja, was kann ich tun, damit Menschen mit dem Evangelium erreicht werden. Jesus ist derjenige, der seine Gemeinde baut. Und das ist wichtig. Wir sind seine Werkzeuge. Wir sind seine Diener. 2000 Jahre Gemeindegeschichte zeigen auch die Schwächen und die Gefahren, denen die Gemeinde ausgesetzt war und immer wieder ausgesetzt ist. Es gibt Gemeinden, die haben heute Probleme, überhaupt am Leben zu bleiben. Also mir spricht dann ein Pastor, den ich sehr gut kenne, aus Wuppertal auf Band von der Telefonandacht: Wir haben große Sorgen um die Gemeinde. Manchmal sind wir nur 8 Leute im Gottesdienst und sie sind alle sehr frustriert und so weiter. Und Wuppertal, wenn man da guckt, wo die Gemeinde, das Gemeindehaus, ne, das ist jetzt zigmal größer als hier. Und wo man das einfach mal sieht, auch die Schwächen der Gemeinde, auch die Situation, dass Gemeinden nicht mehr wachsen. Oder die Gefahr, die Welt lieb zu gewinnen, dass man anfängt, Dinge, die mit dem Glauben überhaupt nichts zu tun haben, zu vermischen mit der Bibel. Also, dass man, Jesus sagt, Johannes schreibt das ja übrigens: Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist, 1. Johannesbrief. Und da sind wir immer wieder herausgefordert. Wir sind nicht von der Welt, aber wir sind in der Welt. Und dann auch die fehlende Einheit. Ich sage, eine Gemeinde muss eins sein. Wir sollten eins sein. Jede Familie, jeder Betrieb, was weiß ich, jede Firma, wo Uneinigkeit ist, wo der eine dahin zieht, das knallt irgendwann auseinander. Und deshalb ist so die Einheit im Geist, die Einheit in Christus so wichtig. Und Christen kennen auch Angst und Versagen. Und ich denke, wir bleiben dieser Welt manches schuldig und werden schuldig und brauchen immer wieder Vergebung. Und das Schöne ist ja, dass wir die Vergebung bei Jesus bekommen. Und im 1. Johannesbrief steht ja auch: Wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Von aller Ungerechtigkeit reinigt uns das Blut Jesu Christi. Und deshalb macht uns auch dieser Text hier Mut, dass wir unsere Erwartungen an den Herrn Jesus richten. Wer an Jesus glaubt, der hat den Heiligen Geist. Paulus sagt, euer Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Wisst ihr das denn nicht, ne? Diese Frage stellte. Also Gott wohnt durch den Geist Gottes in unserem Leben. Und dieser befähigt uns, dieser motiviert uns zu einem Leben mit Jesus. Und sein Geist befähigt uns auch für die Aussendung. Also wenn wir zu Menschen gehen, wenn wir mit Menschen über den Glauben sprechen, dass er uns die richtigen Worte gibt. Ja. Wenn man das genau anschaut, welchen Reichtum und welche Gnade finden wir in diesem Gebet von Jesus. Und er hat uns sogar, wie es hier heißt, den Namen des Vaters offenbart. Ja, den Namen des Vaters, Jesus, hat uns diesen Namen offenbart. In Johannes 14, Vers 9 ist davon die Rede. Und wir werden ermutigt. Wir werden wirklich ermutigt, unser Leben Jesus ganz zur Verfügung zu stellen, immer wieder, damit Jesus sich durch uns verherrlichen kann und damit seine Freude wirklich in uns vollkommen ist, damit wir in dieser Freude auch leben. Amen.